Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg. Arschlecke.
Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Mit dabei, wie immer, Jonas.
Ja, moin moin. 2 Wochen, 2 Folgen. Wir schaffen's. Wir schaffen's vielleicht auch nochmal 3 dieses Jahr in Folge.
Vielleicht dann nochmal wieder am Mittwoch zur normalen Zeit.
Richtig.
Mittwoch vormittags. Heute noch nicht.
Irgendwann.
Aber ja, wir nähern uns dem Saisonende und es gab Neuigkeiten. Es gibt Neuigkeiten. Zum Beispiel hat, die Meldung kam gestern rein, der SVW in Wiesbaden sich gemeldet oder eine Lizenz beantragt für die Regionalliga. Wobei, da muss man sagen, hat uns Micha vom Stehblock-Podcast geholfen.
Grüße an dieser Stelle.
Genau, Grüße gehen raus, dass das wohl Wien Wiesbaden seit 10 Jahren so macht. Warum auch immer. Weiß nicht, ob man da immer irgendwie Praktikanten in das Anträge ausfüllen, einarbeiten muss oder so.
Ne, ich glaube einfach, dass das eine gewisse Sicherheit geben soll. Für potenzielle finanzielle Schwierigkeiten, die auftreten könnten, wenn dann doch irgendwie Sponsoren abspringen oder was weiß ich nicht.
Das kann sein, ja. Vielleicht geht man da auf Nummer sicher.
Dass man nicht vielleicht hinterher dasteht und nur mit, in Anführungsstrichen, nur mit Liga 2 und 3 plant und sich dann aber in der Regio wiederfindet.
Ich frage mich ja auch, diese Lizenzanträge, ob die mit Kosten verbunden sind, weil das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Keine Ahnung.
Also warum sollte das was kosten? Verstehe ich nicht.
Was ich mich halt frage, wie machen das denn Teams, die zufällig spontan noch aufsteigen?
Zum Beispiel?
Beispielsweise Saarbrücken. Wenn die jetzt irgendwie noch Dritter werden sollten und dann
ja, die haben ja eine Lizenz für die zweite Liga beantragt.
Haben die?
Ja, das macht man meistens. Also
als
meistens.
Zwölfter?
Ich weiß jetzt nicht, ob Saarbrücken gemacht hat, aber normalerweise, wenn du Drittliga bist, also beim SV Meppen weiß ich das, die haben, glaube ich, bis auf die letzte Saison, haben die jede Saison für die zweite und vierte Liga eine dritte und vierte Liga eine Lizenz beantragt.
Ja, okay.
Ich glaube, für die letzte Saison nicht mehr für die zweite Liga.
Ja, in der letzten Saison war man auch weiter weg von der
genau.
Zweiten Liga als ich vom Sixpack, aber
aber normalerweise macht man das so und deswegen würde mich auch wundern, wenn Saarbrücken okay. Das nicht gemacht hätte.
Weil das ist halt, das habe ich mich vorhin beim Notizenschreiben gefragt, wenn Saarbrücken aufsteigen sollte. Und die war ja vor ein paar Wochen, wo Frist halt zu Ende ging, noch 12., 13. und recht weit weg und eher mit dem Blick nach unten gerichtet. Wie machen die denn das, wenn sie aufsteigen sollten? Oder gibt es dann so eine Sonderregelung vielleicht sogar seitens DFL, DFB, dass die sagen, okay, ihr seid spontan noch hoch, reicht das bitte bis zu dem und dem Zeitpunkt alles nochmal nach?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann mir das gut durchaus vorstellen, dass wenn Sonderdinge passieren, die, also ich glaube, dass die auch keine Unmenschen sind, ne, dass die dann sagen, ja, ne, unverhofft kommt oft, aber an sich, wie gesagt, es ist normalerweise Usus, dass das passiert.
Ich meine, Saarbrücken ist dran, ne?
Ja, genau. Aber bei Wiesbaden ist halt das Kuriose, dass sie halt in der zweiten Liga spielen und für die vierte Liga eine Lizenz beantragen, was dann schon mal irgendwie seltsam ist. Also das machst
oder
du, also normalerweise machst du das nicht, wenn du nicht irgendeinen ängstlichen Hintergedanken hast.
Ja. Oder es ist halt wirklich zwar vielleicht in den letzten 10 Jahren so gewesen, dass sie auch was für die vierte Liga beantragt haben, aber in den letzten 10 Jahren, wie oft waren die da Zweitligist? Abgesehen von jetzt, glaube ich, einmal.
Da müsste ich jetzt mal gucken, wann sie das zuletzt Zweitligist waren. Ah, nee, da sie waren aber doch, oder? Nee, die waren davor in den 10 Jahren nochmal Zweitligist. So lange sind die jetzt noch nicht in der dritten Liga. Bin
Ich hätte jetzt gesagt, einmal waren die noch Zweitligist, neben jetzt.
Ja, echt? Ich gucke jetzt.
So vom
Problem ist, das
aus meinem Bauchgefühl heraus.
Das verschwimmt halt irgendwann, ne? Wo sieht man denn sowas? Historie. Platzierungen, ja, ich glaube, da könnte man das finden. Zweite Liga war man 18, 19, also noch nicht so lange her. Mhm. Eine Saison aber nur. Und dann war es 08, 09. Also tatsächlich.
Ja, war's also in diesen 10 Jahren einmal, abgesehen von.
Eine Saison. Ja, aber ist ja noch nicht so lange her.
Nein, also klar. Das, aber dann haben die vielleicht davor immer, wo sie dritte Liga waren, wie halt zum Beispiel Meppen, auch immer für die vierte mit beantragt.
Das weiß ich nicht. Das kann sein. Vermutlich, sie sagen das ja. Aber. Wie gesagt, naja,
Wiesbaden selber sagt das nicht. Micha hat uns das mitgeteilt.
Doch, Wiesbaden sagt es inzwischen auch. Also die falsche 9, von der ich die Info ja zuerst hatte, dass die gemeldet haben, haben auch die Meldung bekommen von Wiesbaden, dass das wohl seit 10 Jahren so gemacht wird.
Aber keine Erklärung, warum?
Nee, also zumindest habe ich die nicht gelesen. Okay. Kann sein, dass die jetzt irgendwo draußen ist. Ich habe sie aber jetzt nicht gelesen gehabt. Habe ich nur vorhin von einer Stunde oder vor zwei irgendwo gelesen, dass auch die falsche 9. Übrigens eine sehr gute Seite, kann ich nur empfehlen. Alle möglichen Fußballsachen, kuriose Statistiken, die da immer gerne rausgekramt werden, schön grafisch aufbereitet. Ist echt gut.
Das stimmt.
Ja, ich wollte eigentlich
ins nicht so gute Freitagsspiel reinstarten. Oder hast du noch was anderes?
Nee, ich wollte eigentlich Hoffnung machen für Abstiegskandidaten wie zum Beispiel MSV Duisburg, die, wie du sagst, am Freitag gespielt haben im, ja, ich sag mal so, letzte Chance-Duell gegen den SV Waldhof Mannheim. Endergebnis 1-1. Und ja, fasst du uns doch mal das Spiel zusammen.
Ja, du sagst es schon, entstand 1-1. Es ging damit los, dass Duisburg besser reinkam und eine Chance von Pledel stark pariert wurde von Omar Hanin, der sich echt gemausert hat. Braune pariert dann auf der Gegenseite stark gegen Martin Kubilanski. Pledel lässt erneut eine 100%ige Chance liegen. Dann trifft Duisburg allerdings auch endlich, zu dem Zeitpunkt auch verdient. Allerdings macht es nicht ein Duisburger, sondern ein Waldhöfer selber. Terry Beuth ist der Unglücksrabe, mit einem Eigentor schädelt den da gut rein. Karpstein will das ausgleichen, zieht den Ball aber knapp übers Tor. Braune ist dann vor Arase am Ball. Das ist eine starke Parade, wo er rausgelaufen kommt und sich dann im Strafraum reindreht, um mit dem Oberkörper und den Händen im Strafraum zu bleiben. Mit dem Unterkörper liegt er allerdings außerhalb. Gute Szene, kann ich empfehlen, die nochmal anzuschauen. Dann schickt Arase Abifade auf die Reise und der macht das, was er gut kann, nämlich übers Tor schießen. Fleckstein ist dann allerdings der Nutznießer, der eine nicht geklärte Ecke zum 1-1 Ausgleich und wirklich völlig verdienten Ausgleich nutzt. Und Braune zum Schluss nochmal in den Strafraum geschickt bei einer Ecke, wird allerdings nicht gefährlich und so endet es 1-1. Und ich würde behaupten, ja, also gut leben kann Duisburg damit nicht, gerade wenn man sich die ersten 3 Chancen von Pledel anguckt, aber sie sollten glücklich sein mit dem Punktgewinn, denn ich fand Mannheim in Summe stärker.
Nein, gehe ich nicht mit. Also der MSV war meiner auch die bessere Mannschaft. Du hast das Spiel aber auch nicht 90 Minuten gesehen, ne?
Nein, habe ich nicht.
Genau, ich habe das 90 Minuten gesehen.
Ich habe überwiegend nur die zweite Hälfte, einen Teil der zweiten Hälfte gesehen. Plus
halt. Also ich fand den MSV all in all ein bisschen besser. Wenn auch nicht, jetzt nicht ultra viel. Aber du hast dem Spiel, was ich fand, ist das ganze Spiel lang angemerkt, wie viel Druck auf diesem Spiel lag, wie viel Spannung da drin war. Ja, das hast du irgendwie die ganze Zeit gemerkt. Das hast du auch in der Körpersprache, so ein Braune, der ne, sich für so ein Ding, ne, wenn du das mitten in der Saison passiert, dann hältst du ihn einfach fest und spielst weiter. Aber in so einer Situation feierst du es halt ab mit deinen Fans. Ist ja auch völlig in Ordnung.
Finde ich auch die absolut richtige Reaktion.
Ja, ja, klar. Braune sowieso ein gutes Spiel gemacht, also guter Mann. Der hat ja auch als einer der wenigen, Braune und noch einen, zwei, den ich gerade nicht im Kopf habe, aber auch nur so ein, ist kein Leistungsträger, haben einen Vertrag für die Regionalliga.
Mhm.
nur zwei Spieler, das ist nicht viel, aber das ist halt so, das ist leider bei vielen etablierten Drittligisten so. Und ja, am Ende gab es ja die Szene, dass Braune zuerst nicht in den Strafraum gegangen ist, was die Kommentatoren nicht ganz verstanden haben.
Philipp übrigens auch nicht.
Nee, ich habe mich mit Philipp noch ein bisschen, ich sag mal so, wir haben uns ein bisschen, nicht gestritten.
Ihr habt diskutiert.
Wir haben diskutiert und er fand es komisch, dass Braune nicht direkt reingeht in den Strafraum. Und da habe ich mir gedacht, ich kann es schon verstehen, dass er ist dann am Ende nur zur allerletzten Chance, wo wirklich klar war, nach dem Ding pfeift er ab. Da ist er mit den Strafen gegangen und sonst eben nicht. Und das kann ich auch verstehen. Das Ding steht immer noch 1-1, wenn du Pech hast. Und du spielst ja immer noch gegen Waldhof Mannheim, die im Zweifel nicht sagen, wir bunkern den Ball jetzt und lassen Schiri abpfeifen, damit das Ding durch ist. Sondern die dann im Zweifel auch noch kontern wollen und gewinnen wollen.
Zumal die Konterspieler haben.
Ja, und zumal es für die ja um was geht, ne? Richtig. Also wenn du jetzt gegen Aue gespielt hättest vielleicht, da hätte sich Torwart auf den Ball gelegt und vielleicht gewartet, bis der Schiri pfeift. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber beim Waldhof war halt das Risiko da, dass du dein 1-1 noch riskierst. Und deswegen konnte ich das schon verstehen. Am Ende ist der MSV jetzt halt, ja, die Perspektive sieht mehr als schlecht aus. Aber sie ist, der MSV ist halt immer noch nicht abgestiegen, rechnerisch. Und solange du das hast, musst du jeden Punkt mitnehmen, den du kriegen kannst. Am Ende.
Richtig, und im Endeffekt.
Und nicht völlig blindes Risiko eingehen.
Richtig, und im Endeffekt ist das Nicht-Rauslaufen von Braune jetzt auch nicht schuld dafür, dass du im Vorfeld dass du in diesem Spiel keine 3 Punkte geholt hast.
Du kannst ja ganz einfach abwägen. Also, wie hoch ist die Chance, dass ein Torwart, der in den Strafraum kommt, ein Tor macht? Sehr, sehr gering. Also, wie oft passiert das, ne? Sehr gering. Wie hoch ist die Chance, dass das gegnerische Tor ein Kontertor schießt, weil der Torwart aus dem Tor ist, relativ hoch. Also ja. Im Vergleich dazu passiert das viel häufiger. Und dieses Risiko beim Spielstand von 1-1 einzugehen, halte ich für zu hoch. Und deswegen fand ich das genau richtig, wie es gemacht wurde. Hat dann am Ende auch in der letzten Situation natürlich nicht mehr zum Tor geführt. Ja, und der MSV, ich glaube, er hat sich so langsam, so wie ich das langsam mitbekomme, so auf Twitter, werden langsam Trips nach Düren geplant oder Magenta schon mal gekündigt. Das sind so die ersten Dinge, Teams, die absteigen, so tun. Nichts gegen Magenta, aber
man braucht es dann halt einfach nicht mehr.
Braucht man halt nicht mehr. Und das ist jetzt wirklich der Moment, da hast du richtig gemerkt, jetzt ist auch der Glaube langsam weg.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es tut halt einfach weh, finde ich. Es tut schon weh. Also ich finde, dass es eine Frage der Zeit im Prinzip war, weil die Entwicklung bei Duisburg ist konsequent nach unten gegangen.
Ja.
Die waren überhaupt nicht ansatzweise in der Nähe ihrer Ambition. Und ja, es ist halt ein Niedergang auf Ansage im Prinzip, weil man es über die Jahre hat sehen können.
So ist es.
Aber
du bist, als du abgestiegen bist, in der ersten Saison bist du Fünfter geworden, in der du hättest aufsteigen müssen. Ich kann mich an die Saison noch ganz gut erinnern. Also, ich weiß, ihr habt das, glaube ich, ein paar Mal im Podcast erzählt. Du bist Fünfter geworden, du warst so lange Tabellenführer, du hättest da gewinnen müssen.
War das mit
Siegner? Es war mit Lieberknecht.
Ach ja.
Und es gibt ein schönes Video, das kann ich jedem empfehlen, das gucke ich mir auch immer gerne an, weil es einfach ein schönes Video ist, auch aus Meppener Perspektive, von Magenta, das heißt SV Meppen eine Kultfahrt, oder SV Meppen, MSV Duisburg eine Kultfahrt. Kann ich sehr empfehlen, aus der Sicht, das war in der Saison 1920, in der Pre-Corona-Saison, nee, in der ja teilweise Corona-Saison. Und da hast du richtig gemerkt, die Fans, die ankommen, kommen zum ersten Mal, sind ja gerade abgestiegen, kommen zum ersten Mal zum SV Meppen, sagen so, ja, der eine sagt noch so von wegen, ja, ist ein ernstzunehmender Gegner im Moment und wir wollen die auch auf Abstand halten. Also ich will das gar nicht verurteilen, dass man das so sagt. Das ist, als Absteiger redest du halt so, ne? Ja, ich rede als Absteiger ja auch so.
Und, ja, klar. Das ist das Ferl-Syndrom.
Ja, und dann wurdest du halt die Saison später und 15. Die Saison darauf wieder 15. Zweimal richtig knapp am Abstieg vorbei. Letzte Saison dann 12. Auch wenn das leistungstechnisch ja, eigentlich auch fast schon 15. war. Also das war auch schon ziemlich schwach. Letzte Saison. Gerade am Ende hat man nochmal ordentlich was liegen lassen. Ja, und jetzt die Saison ist man 18. und wird wohl absteigen. Und genau, wie du sagst, das ist dieser schleichende Prozess, der sich langsam genau wie bei Werder damals, wie ja, beim HSV voll. Damals, wie bei Schalke.
Man wollte es halt nicht wahrhaben, so ein bisschen. Es ist immer so, also ich kann das ja jetzt aus Fansicht absolut nachvollziehen. Du sagst es gerade, es war mit Werder damals nichts anderes. Du erinnerst dich an die guten Zeiten, du erinnerst dich an die glorreichen Zeiten, denkst, ja, da gibt es immer wieder welche, die schlechter sind. Und hältst halt daran fest und glaubst halt nicht, dass dein Verein, weil er doch mal eben so groß war, weil er doch mal eben so gut war in der Vergangenheit, glaubst du halt nicht, dass das schief geht irgendwann. Und das ist halt das Problem. Realität und Wirklichkeit, Realität und Traum sind da halt einfach weit auseinandergegangen. Und das mündet jetzt halt in einem wahrscheinlich Abstieg. Rechnerisch ist es immer noch möglich, aber ich sehe es halt leider nicht. Ja.
Und ich bin auch inzwischen der festen Meinung, diese Aussagen von wegen, egal von welcher Liga in welche Liga, dass man sagt, ja, vielleicht tut denen das ja mal ganz gut in ein Jahr, ist Quatsch. Es ist sowohl beim Abstieg Quatsch, es ist immer schlecht, immer für den Verein extrem schlecht abzusteigen. Da kann man sich nicht erholen oder nochmal neu aufbauen. Auch selbst bei Werder, die ja direkt wieder aufgestiegen sind, selbst die hatten wahnsinnig Glück. Also wenn sie nicht direkt aufgestiegen wären, hätte es genauso passieren können, dass sich das langsam eintrudelt. Du musst ja, einfach Glück haben, direkt wieder aufzusteigen. Jede Saison in der niedrigen Liga ist eine Qual. Frag Dynamo Dresden. Frag
den alle HSV. Möglichen.
Frag den HSV, ja, genau. Das ist eine
das
Qual.
Beste Beispiel.
Und genauso ist es beim VfB Lübeck zum Beispiel, wo noch gesagt wurde, als sie damals aufgestiegen sind, damals vor 2 Jahren, vor 3 Jahren aufgestiegen sind, wurde noch gesagt, ja, das war zu früh. Das haben die, genau, das haben vor der Saison haben ein paar VfB Lübecker gesagt, ja, es war damals zu früh, jetzt sind wir reif, so. Nee, das war damals nicht zu früh. Wenn du aufsteigst, dann musst du das nutzen. Und zwar genau in dem Moment.
Richtig. Oh, es tut mir halt bei Duisburg einfach weh, weil dieser Club, er hat einfach so viel Historie. Das ist ein Gründungsmitglied der Bundesliga.
Ja.
Und das ist das zweite Gründungsmitglied der Bundesliga nach 60 München, was wir in der Regionalliga sehen. Oder irre ich mich?
Ich denke, du irrst dich. Du irrst dich sogar gewaltig.
Gewaltig, ne?
Ja, ja. Aber ich bin da nicht Historiker genug, dass ich da jetzt auf
alle sagen kann. War Saarbrücken Gründungsmitglied?
Ja.
Gut, dann Münster haben wir die auch. Noch. Münster auch, stimmt. Ja.
Lautern auch, die waren auch schon Drittligist. Also,
nee, es geht mir um Regionalliga.
Ach so.
Ja. Also dann der wahrscheinlich vierte Regionalligist, jetzt als ehemaliges Gründungsmitglied.
Ja, das wird uns nur um die Ohren gehauen.
Ja, vergiss es einfach. Ich krieg
nicht
den Hate
nicht recherchierte Fakten.
Ja, das ist so eine, keine Ahnung, eigentlich traurig, dass man das nicht weiß, ne?
Aber ich kann mich noch genau an dieses, aus dem Video, was ich da empfohlen habe, auch dieses Spiel erinnern gegen den MSV, das erste Spiel. Wir haben uns auch tatsächlich, gab es irgendwie immer Ärger mit den Fans, also, obwohl ich finde den Verein eigentlich sympathisch, aber da gab es irgendwie immer Käbeleien, aber ja, da war ich nie beteiligt und ich fand, also ich weiß, ein Kumpel von mir, der mag die überhaupt nicht, kann aber auch nicht erklären, warum. Er sagte, ich hasse die, aber er weiß nicht, warum. Ja, und da damals das Spiel, wo wir noch 1-0 gewonnen haben, da war so ein bisschen das, ich weiß gar nicht, war der MSV da Tabellenführer? Ich glaube, sie waren nicht mehr Tabellenführer damals, aber ich glaube, sie waren noch Zweiter oder Dritter. Und wir waren auch relativ weit oben, irgendwie 5., 6.
Das war die Neidhardt-Saison und man denkt, man steigt auf.
Ja, naja. Ich weiß nicht, ob wir das gedacht haben.
Das war die Wonder of Breakout Season.
Also ein paar haben das vielleicht gedacht, aber das hätten wir, da wären wir sowas von wieder abgestiegen sofort. Oh,
und danach nahm das Unheil seinen Lauf.
Genau.
Da fing's an.
Ja, und beim Waldhof ja auch ähnlich, oder? Waldhof hat es auch ein paar Jahre lang, die haben den Aufstieg sich auf die Fahne geschrieben, haben es nie wirklich hingekriegt.
Ja, aber
und,
bei
Straucheln jetzt langsam.
Ja, bei Mannheim würde ich aber noch nicht so drastisch sein wie bei Duisburg.
Nö, Mannheim ist noch nicht in der Phase.
So,
Mannheim braucht noch ein, zwei Jahre, um die Phase zu kommen.
Genau, das ist jetzt Saison 1. Letztes Jahr hat es ja nicht geklappt. Da haben sie es ja ausgerufen als Ziel. Das war jetzt Saison 1. Die haben sie gerade so wahrscheinlich noch gerettet.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, das können wir besser nächste Saison bewerten.
Ja, glaube ich
ob
auch.
Ob Mannheim in der Phase ist oder ob Mannheim im Prinzip aus den mahnenden Beispielen lernt. 60 ist ja nichts anderes damals gewesen. Aber aus den mahnenden Beispielen lernt und sagt, okay, nächstes Jahr ist das Ziel nicht Aufstieg, sondern jo, solide Saison spielen und gucken, dass man einstellig vielleicht wird. Obere Tabellenhälfte.
Also ich kann MSV, wünsche MSV noch für die letzten 5 Spiele nochmal, dass sie alles geben, dass sie nochmal alles reinhauen. Davon sind 3 Auswärtsspiele der MSV ist diese Saison auswärts sehr, sehr, sehr schwach.
Mangast.
Ja, man spielt noch gegen Dresden.
Oh. Und,
ja, zu Hause gegen Sandhausen. Also,
puh.
Das ist nicht einfach, ne.
Nee. Liebe Duisburger, Kraft, ganz viel Kraft für euch.
Aber ich sag mal so, ich möchte nur ganz kurz was sagen. Am letzten Spieltag spielt Dynamo Dresden gegen den wahrscheinlich dann bereits abgestiegenen MSV Duisburg.
Da könnte man Duisburg noch... Da
man könnte nochmal...
Noch mal
also für alle MSVer, guckt mal so, was letzte Saison am vorletzten Spieltag gegen Dynamo Dresden so passiert ist. Vielleicht könnt ihr da nochmal sehen, was man da geben kann. Und ich hab ja wohl ein Interesse daran, dass Dynamo aufsteigt. Trotzdem würde ich es dem MSV gönnen.
Dynamo-Fans.
Heimspiel wäre besser, Krieg. Aber... Ja, schon so ein bisschen, ja.
Es wäre witzig. Ich sag dir ehrlich, es wäre witzig.
Was wäre witzig?
Wenn Duisburg ja, Dynamo schlägt und Dynamo somit nicht aufsteigt.
Ja.
Ich würde hier sitzen und lachen, ich sag's dir ehrlich.
Das glaube ich dir.
Aber weißt du, wer auch gelacht hat am Wochenende?
Der ist es vor Ulm.
Der Tabellenführer.
7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Jetzt, wenn wir jetzt schon die einen fast in den Abgesang reden, können wir den anderen quasi fast schon gratulieren.
Ich sag das doch schon seit 3 Folgen, dass die aufsteigen. Ich habe die auch als Meister.
Ich habe auch, nicht gesagt, dass sie nicht aufsteigen.
Ich habe die letzte Woche als Meister festgelegt und davor die Woche. Ich habe mich festgelegt, die werden Meister.
Also ich meine, ich habe sie auch als Aufsteiger
ja, das gesehen. Schon. Aber du siehst Dresden weiterhin als Meister.
Ja, inzwischen nicht mehr. Meister werden sie wohl nicht mehr. Aber ich sehe immer noch, dass Dynamo aufsteigt.
Wird nicht passieren.
Doch.
Und Duisburg sorgt dafür. Für mich persönlich.
Ja,
aber magst du uns was über den Tabellenführer erzählen?
Ja, natürlich. Es ging los mit einem Ball von Cienza auf Hiegel, der dann mit dem Führungstor... dann hat noch Batmos eine Chance, der vergibt dann aus spitzem Winkel. Chessers Schuss wird abgeblockt, dann Rösch mit gutem Schuss, aber Schulze-Nios ist auf dem Posten. Dann Schulze-Nios erneut mit einer starken Parade gegen Brandt. Cienza scheitert wieder an Schulze-Nios. Dann Strumpf gegen Grodowski, da würde ich dich fragen, ist das ein Elfmeter?
Ich finde das, was der Kommentator gesagt hat, ganz gut. Ja, es ist ein Kontakt da, aber Grodowski tritt Strumpf auch auf den Fuß. Also ich finde es gut, dass da kein Elfmeter für gegeben wurde.
Ja, kann man so sehen, ja. Und dann Stoll mit einer Doppelchance ins Tor.
Ja. Ulm zeigt, dass sie, ich sag mal, reifer sind.
Ja, sie wirken abgezockter. Münster zuletzt. jetzt gegen natürlich Platz 1. Gut, das Programm war jetzt hart. Dresden, Regensburg, Ulm war das Programm. Daraus hat man zwei Niederlagen einstecken müssen. Da hat man jetzt gesehen, an welchen Teams Preußen nicht vorbeikommt. Aber man hat im direkten Duell gegen Dynamo gewonnen. Das wird jetzt, ja, die sind beide mit 55 Punkten. Ich denke, das könnte ein Zweikampf werden. Man darf aber auch nicht vergessen, Saarbrücken hat noch ein Spiel weniger. Wenn sie das gewinnen, wird es ein Dreikampf, denke ich. Sie sind wahnsinnig gut drauf, Saarbrücken aktuell. Nehmen, glaube ich, die Wut so aus dem Pokal noch ein bisschen mit. Aber über Saarbrücken kommen wir ja gleich noch zu. Also die darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und dann würde ich tatsächlich den Cut inzwischen ziehen. Also Dresden, Münster, Saarbrücken. Danach ist für mich Schicht im Schacht.
Ja, gehe ich auch mit. Ich finde, bei Münster wird sich jetzt zeigen, wie gefestigt und stark diese Mannschaft wirklich ist. Sie haben ja den Sieg gegen Dresden geholt im direkten Duell, aber sie haben gegen Ulm und Regensburg verloren, gegen die zwei Top-Teams. Das heißt, sie sind tendenziell noch nicht auf dem Level wie die Top-Teams. Da ist jetzt die interessante Frage, wie gefestigt ist das Team und wie stecken sie das halt weg?
Und jetzt spielst du im Heimspiel gegen Freiburg, gegen den Tabellenletzten. Das hat Dynamo auch gemacht. Wie das ausging, da kommen wir gleich zu. Da bin ich auch echt gespannt, wie das verläuft. Ich würde sogar tatsächlich vielleicht sogar hinfahren, wenn es noch Tickets gäbe, die es aber nicht mehr gibt. Aber da bin ich wirklich gespannt, wie sich da Preußen schlägt, weil Freiburg hat nichts zu verlieren, Preußen alles zu verlieren und alles und nichts irgendwie auch. Also zuletzt die Spiele, die durfte man verlieren, auch wenn es direkte Konkurrenten waren. Jetzt so sind so die wird Münster als Pflichtsiege sehen, auch gegen auswärts in Köln. Ich bin gespannt. Und dann geht's gegen Saarbrücken und da könnte es theoretisch auch schon vorbei sein mit dem Aufstiegskampf. Könnte. Oder man ist voll drin.
Ja, das würde ich so unterstreichen.
Ja.
Jetzt haben wir dabei einfach nichts weiter dazu zu sagen.
Doch, ich hab da was. Also
ja, dann hau raus. Ich hab da
was nicht. Glaubst du, wie schlägt sich Ulm nächstes Jahr?
Wie Elversberg.
Meinst du?
Bleiben gesichert in der Liga, ja.
Da. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehe.
Wieso?
Also. Ja, weil.
Sie hier aufsteigen oder was?
Nee, aufsteigen sehe ich sie nicht. Nein, auf keinen Fall.
Ganz gewagte These.
Nein, ich glaube einfach, weil Elversberg letzte Saison halt so eine Übersaison gespielt hat. Klar, am Ende wurde es eng, aber die haben die Spiele komplett dominiert. Die haben die Liga, du hast die irgendwann in der Liga einfach ausgeklammert. Nach dem Motto, ja, die zählen gar nicht. Die sind
ich weiß,
weg.
Dass wir das gemacht haben.
Ja, aber Ulm, also das. Ulm ist Teil der Liga. Also
natürlich, aber die Liga, die Dichte ist dies Jahr, also die Stärke der Liga, finde ich, ist dies Jahr höher als letztes Jahr.
Findest du?
Ich finde schon.
Ja, gut, würde ich
sagen.
Weil
sogar Osnabrück hat es am letzten Spieltag noch geschafft.
Ja, Osnabrück war auch stark unter Schweini.
Ja, das stimmt. Trotzdem haben die es am letzten Spieltag noch geschafft. Und das wird diesmal nicht der Fall sein. Dass irgendwer am letzten Spieltag da nochmal irgendwie was gerade so nutzt. Ich finde dies Jahr die Liga-Dichte höher als letztes Jahr.
Ja, würde ich. Ich musste kurz drüber nachdenken, aber ich würde mitgehen, ja.
Und
Qualität ist hoch.
So, und sicherlich, Elversberg hat eine kranke Saison gespielt. Aber das Jahr zuvor haben wir das Gleiche über Magdeburg gesagt. Und auch da war die Liga nicht auf dem Level wie jetzt. Ich finde die Liga dieses Jahr einfach stärker als in den letzten zwei Jahren. Was gar nicht die Leistung der von Magdeburg und Elversberg kleinreden soll, um Gottes Willen. Die haben trotzdem überragende Saisonen gespielt, beide in jeweils ihren Aufstiegsjahren.
Ja, aber was war jetzt dein Punkt mit Magdeburg?
Ja, dass sie auch eine Übersaison gespielt haben, in einer tendenziell schwächeren Liga.
Und nicht abgestiegen sind.
Richtig, aber sie sind trotzdem im Vergleich zu jetzt, glaube ich, oder wenn Magdeburg und Elversberg in der Liga, wie sie jetzt ist, spielen müssten, würden die nicht so
durchmarschieren. In der dritten oder in der zweiten?
Dritte. Dann würden die nicht so durchmarschieren.
Boah, es ist so schwer zu sagen.
Also glaube ich, weil ich qualitativ den Fußball dieses Jahr hochwertiger finde, als in den zwei Jahren zuvor, wo die jeweils aufgestiegen sind.
Ich finde es echt schwer zu sagen. Also ich bin gespannt, wie sich Ulm schlagen wird. Ich will es auch noch nicht beschreien. Ne? Also wenn jetzt hier Ulmer zuhören, die sagen, das gehört sich nicht so zu reden, wenn es noch nicht sicher ist, dann tut es mir leid. Aber ich glaube, das wird eng für Ulm nächste Saison. Also ich glaube nicht, dass Ulm Elversberg machen kann.
Ich glaube schon.
Also klar, du hast eine relativ stabile Art zu spielen. Du hast natürlich auch so ein paar. Also die Liga...
Du hast doch im Prinzip bei Ulm genau das gleiche wie in Elversberg. Du hast eine super eingespielte Truppe.
Ja, die Frage ist, wie viele Spieler gehen weg? Ne?
Das wird ähnlich wie in Elversberg sein. Die werden, also viele von denen werden bleiben. Bei Elversberg ist keiner weg.
Und die Frage ist natürlich auch, wie geht es bei den Clubs weiter, die nicht absteigen? Ne? Zum Beispiel, wie entwickelt sich Wien Wiesbaden, falls sie nicht absteigen? Oder Magdeburg oder Schalke?
Also ich glaube, dass die Clubs dann eher die Spieler von Elversberg wegholen, die schon ein Jahr zweite Liga jetzt gespielt haben und den Großteil der Liga kennen, als dass die von einem Aufsteiger die Spieler holen.
Das kann sein. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, wie meine Prognose sein wird. Wir tippen ja immer die zweite Liga.
Privat.
Wollen wir mal ganz kurz da reingucken, wen wir als Absteiger der zweiten Liga getippt haben. Das weiß ich gerade wirklich nicht.
Können wir machen.
Ich weiß auch ehrlich gesagt, das ist sehr weit unten, glaube ich, in meinen Notizen.
Ich glaube auch, weil ewig nicht mehr angefasst.
Ja, aber...
Wie waren die Überschrift? Tipps Marco oder Tipps gegen Marco?
Jonas Predictions. Stehen meine da drunter? Achso, das Predictions mit dir. Ja, okay.
Wo habe ich das
also, denn? Ich habe getippt als Absteiger und ich bin ehrlich, finde ich gut. Ich habe Osnabrück ja gar nicht auf dem direkten Abstiegsplatz getippt. Ey, meine letzten vier Plätze sind 18 Braunschweig, 17 Rostock, 16 Osnabrück, 15 Wiesbaden. Und in den letzten fünf der zweiten Liga sind alle vier, die ich genannt habe. Also das ist schon, ich will mich mal selber loben, ne? Und Elversberg hat sogar meinen Platz übertroffen. Ich habe sie auf 12 getippt, sind aktuell 10.
Das ist stark. Ich suche meine Notiz dazu gerade noch.
Und ich habe HSV und Pauli als Aufsteiger gesehen. Kann beides noch passieren. Ey, ich habe eine gute... Dafür, dass ich von Zweitliga meistens keine Ahnung habe, habe ich überraschend gut getippt. Gut, ich habe Lautern auf 6 getippt. Das war vielleicht nicht ganz richtig, aber... ja.
Hey, ich weiß gerade gar nicht, wo ich das habe. Habe ich das denn im anderen Handy?
Ist egal.
Nee, ich will das jetzt wissen.
Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich.
Um ein paar Minuten. Wo ist es denn?
Hey, wenn du die Tipps nicht wiederfindest, ne? Wir haben ja Bierwetten gedacht?
Irgendwo habe ich
die verloren.
Ich finde die jetzt gerade noch nicht auf die Schnelle.
Dann lass uns doch weitergehen.
Dann gehen wir erstmal weiter.
Zum Spiel SCFR gegen Erzgebirge Aue. Das machen wir schnell. Führen uns mal da durch.
Ja, jetzt habe ich natürlich da die Notizen. Es ging damit los, dass Natsch zur Führung trifft. Müller damit starker Parade in der Folge für die Ferler, trotz dessen, dass Unbehauen wieder fit ist. Lukocz wird von Nkansa geblockt. Mennel pariert den Nachschuss von Tass dann stark. Dann ist Lukocz mit einem starken Solo vor dem Tor, schiebt zum 2:0 ein. Stöcker spielt den Ball in die Mitte. Schikora will den weggrätschen, schiebt den aber ins eigene Tor. Und Nkansa zieht aus der Distanz einfach mal ab und trifft so zum 3:1 Endstand. Ferl schlägt also Aue 3:1 und bleibt im Rennen um die goldene Ananas. Voll im Soll.
Ja. Ja, das ist wirklich ein Spiel, was wir nicht weiter beleuchten müssen. 9. gegen 11. aktuell. Es geht um nichts mehr. Und würde mich nicht wundern, wenn die Einzel-Einschaltquoten bei dem Spiel nicht sonderlich hoch waren. Dann gehen wir doch direkt weiter zum nächsten Spiel, wo es um nichts ging. Borussia Dortmund 2 gegen den FC Ingolstadt. Da führe ich mal ganz kurz durch. Pohlmann vergibt mit der Chance gegen Kayo Ne, Kayo heißt er, ne?
Kayo? Nee, ich glaube, Kayo wurde er auch genannt.
Pohlmann, der schaltet dann an Funk. Hetwa zur Führung. Die Frage ist, war das vorher ein Handspiel?
Ich würde sagen, ja. Weil er den Arm schon klar zum Ball bewegt.
Würde ich auch sagen. Regeltechnisch zumindest. Testrot, dann übers Tor. Kopacz mit dem Ausgleichstor nach einer Ecke. Und dann Göbel, der knapp übers Tor schlägt. Gröning nochmal im Tor vorbei. Und am Ende ein schiedlich friedliches 1:1. Das völlig egal ist.
Jo.
Und deswegen gehen wir direkt weiter, würde ich sagen. Also wirklich, ich möchte darüber gar nicht reden. Tatsächlich. Dann lieber, dann habe ich lieber den großen Zeitslot über den MSV geredet und über Ulm.
Ja. Genauso läuft es jetzt auch im nächsten Spiel ab. Unterhaching gegen VfB Lübeck. Ging damit los, dass Stein die Schuhe wechseln muss. Die grünen, weißen, gelben waren zu klein. Er ist auf blaue gewechselt. Schwabel will dann eine Flanke in Richtung Keller spielen. Die wird allerdings zum Tor. Keller gibt zu, dass er dann nicht mehr dran war. Taffertshofer Schuss landet dann an der Latte. Keller spielt auf Fetsch. Der trifft zum 2:0. Keller ohnehin mit einem überragenden Spiel. Dann Krattenmacher auf eben den genannten Keller zum 3:0, Adu zum 4:0, Vorbereitung, ihr könnt es euch denken, natürlich Keller. Adu jetzt dadurch auch der jüngste Torschütze der dritten Liga aller Zeiten. Schneider trifft zum 4:1, Ehrentreffer und kurz vor Schluss hat Vollert den Ball mit der Hand außerhalb des Strafraums berührt. Da ist die Frage für dich, wäre das rot oder nicht?
Ja, regeltechnisch ist es das ja, ne?
Ne, es gab kein Rot.
Ja.
Gab Gelb, weil er eben ja, aus Versehen den berührt und keine klare Torchance verhindert. Hätte er sowieso nichts am Spielstand geändert. Lübeck verliert 4:1 und ich glaube, die sind abgestiegen.
Ja, das ist ja kein Geheimnis. Der VfB Lübeck habe ich auch jetzt gestern, glaube ich, gelesen, plant, ich glaube bei Liga 3 Online, plant jetzt auch bereits schon transfermäßig, kadermäßig für die Regionalliga. Und das ist bei 11 Punkten Rückstand bei noch 5 ausstehenden Spielen, also noch bei 15 möglichen Punkten, wo man fast jedes Spiel gewinnen muss und ja, Bielefeld und Mannheim quasi auch nichts mehr holen dürfen. Es ist aussichtslos und ja, VfB Lübeck ist praktisch abgestiegen. Und deswegen gehen wir zu einem Team, was noch nicht abgestiegen ist, aber es sah auch schon mal besser aus. FC Viktoria Köln gegen den Halleschen FC. Endergebnis 4:2.
Ja, erzähl uns doch gerne mal was drüber.
Es beginnt mit Marseiler, der scheitert an Lufolomo. Was? Achso, scheitert an der guten Defensive von Lufolomo. Dann Altschberger auf Baumann, aber Voll ist da. Skenderovic trifft zur Führung, dann Tuna Dennis mit dem 2:0, Dietz ist da sehr unglücklich, dann Lorch nach einer Marseiler-Ecke zum Anschluss, Cabral aus der Distanz knapp vorbei, dann scheitert Cabral erneut an Alu, Becker dann an der Defensive und Landgraf mit dem Handspiel, ist das ein Elfmeter?
Kann man geben, finde ich.
Finde ich auch, ja. Marseiler trifft dann zum Ausgleich. Dann noch Becker auf Anselm. Das Spiel wurde gedreht und nach der Ecke Marseiler dann Anselm per Kopf zum 4:2. Aus 0:2 macht 4:2 für den HFC. Es ist vorbei.
Ja.
Ja, es gibt auch schon Beschwerden über Stefan Reisinger. Hat im Forum zumindest hat uns Philipp geschickt, dass sich wohl beschwert wird, dass Reisinger kein taktisches Konzept hätte. Können wir jetzt nicht sagen, aber den Goat Reisinger, den darf man doch nicht in Frage stellen.
Nein, eigentlich also, nicht, aber wird trotzdem gemacht.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man sich die Tabelle anguckt, wie sehr die Tordifferenz dann doch so ein bisschen die sportliche Wahrheit spricht, ne? Also man guckt sich an, Freiburg letzter minus 26, Lübeck minus 32, Duisburg minus 18, Halle minus 19 und dann kommt Mannheim mit minus 7, einem Riesensprung, punktemäßig natürlich auch. Und oben ja ähnlich, ne? Also die einzigen, die Kandidaten, die noch im Aufstiegsrennen sind, ne? Also 20 plus 20 Ulm, plus 13 Regensburg, plus 16 Dresden, plus 12 Münster, plus 19 Saarbrücken und dann kommt plus 4 Sandhausen. Also wieder ein Riesensprung. Und genau da sehen wir ja auch die Lücke, die Linie, wo es nicht drüber geht, meiner Meinung nach.
Ja, nicht nur deiner Meinung nach, auch meiner nach.
Der Einzige, der so ein bisschen da rausfällt, ist Ingolstadt mit plus 11 auf Platz 10. Aber ja, da fehlt die Konstanz. Und da muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, der Hallesche FC nach 2-0 Führung 4-2 verlieren, wenn dir das passiert, dann das passiert ein Absteiger. Ja. Und Viktoria Köln ist der good old früher war es so, sie waren gerade in der ersten Halbzeit ziemlich gut und haben dann nachgelassen. Und jetzt haben sie erstmal richtig aufgeholt.
Ja, richtig.
Das muss man als Team, bei dem es fast um nichts mehr geht, ja, ziemlich sicher um nichts mehr geht, auch nochmal so ja, abspulen, ne? Dass du dann eben nicht die Köpfe hängen lässt, sondern das Ding nochmal 4-2 drehst. Also riesen Respekt.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dann lass uns doch zum letzten Aufstiegskandidaten kommen. Zumindest den wir so als Aufstiegskandidaten sehen. Nämlich dem 1. FC Saarbrücken gegen den SV Sandhausen am Samstagnachmittag. Endergebnis 4-1. Dann erzähl mal was.
Genau. Ging damit los. Kerber übers Tor. Greil dann aus der Distanz zum 1-0 Führungstor. Gauss gleicht diesen mit einem guten Solo zum 1-1 aus. Rabihic findet Luca Kerber. Das Spiel ist gedreht. 2-1 Führungstreffer. Rabihic per Ecke auf Böder. Der legt ab auf Kai Brünker. 3-1 Saarbrücken. Und Risuto auf Kerber. Schlusspunkt 4-1. Saarbrücken gewinnt. Ist 3 Punkte hinterm Relegationsrang. Sandhausen auch. Aber Sandhausen ist raus aus der Verlosung. Bing. Bon.
Ich finde, Saarbrücken ist aktuell so formstark. Also das ist.
Die sind sauer wegen dem Pokal.
Für mich das formstärkste Team der Liga aktuell.
Ja.
Neben Ulm, die natürlich sowieso auch gut formstark sind, natürlich.
Die sind halt wirklich sauer wegen des Pokals.
Ich habe auch das Gefühl, also das hat die richtig angezündet. Und jetzt ist wieder was da, ne? Also jetzt hast du wieder den Stern am Horizont.
Ja.
Und ja, das wäre Wahnsinn. Es könnte ja immer noch passieren, er wird natürlich auch ziemlich schallern. Relegation Lautern gegen Saarbrücken. Also das Rematch vom Pokal. Und da will ich gar nicht wissen, was da passiert. Also das
wird auch nochmal sehr interessant.
Das wird spannend, ja. Gerade wenn es Lautern trifft, die dann wirklich 3 Spiele hintereinander hätten, ne? Also Relegation, DFB-Pokalfinale, Relegation, das ist irgendwie innerhalb von 5 Tagen, 3 Spiele.
Glaube ja.
Und das wird erstmal spannend, wie Lautern da überhaupt rangehen wird. Weil das 6 Tage sein, keine Ahnung. Ich hab ja auch erstmal noch den Gedanken gehabt, dass das vielleicht irgendwie noch verlegt wird, die Relegation. Einfach aus Rücksicht, weil ich fände das fair, aber ich weiß nicht, ob man das kann. Vermutlich nicht. Ja. Das wäre was. Dann hätten wir, wenn Saarbrücken aufsteigt, 2 saarländische Clubs in der 2. Liga. Wahnsinn.
Ja.
Ich werde jetzt nicht anfangen zu suchen, wann das letzte Mal der Fall war. Ich wette, das war schon. Aber ich werde nicht raussuchen, wann.
Also es wäre schön, wenn du dir die Mühe mal machen würdest.
Nee, dann würden wir hier 5 Minuten auf der Stelle stehen.
Ja, alles gut, alles gut.
Ich glaube, wir gehen weiter zum 1:1 Sonntag.
Gerne, erzähl uns mal was über das bayerische Derby, wie die Kommentatoren es genannt haben. Jahn Regensburg gegen 60 München.
Ja, Lackmacher ist zurück in der Startelf und scheitert an Gebhardt. Quadwo dann knapp übers Tor. Kota aus der Distanz am Tor vorbei. Dann Geipel gegen Gutau und es gibt Gelb. Die Frage ist berechtigt, aber ja, bei einer Gelben ist es nicht so wichtig.
Ja, ich meine damit eher berechtigt, ob man nicht vielleicht sogar hätte Rot geben können.
Ja, ach so, ja, jetzt verstehe ich die Notiz, ja.
Ich finde, dass man da schon hätte Rot geben können.
Ja.
Weil der Schlag ist eindeutig.
Ich war im Kopf bei einer anderen Szene, aber ja, du hast recht, ja.
Das ist ähnlich wie Sané slappt in Vene.
Ja.
Also ich finde, dass man da schon Rot geben kann und dann geht das Spiel auch anders aus und kippt in eine andere Richtung. Aber ich würde es mal als Glück für Regensburg betiteln.
Ja, dann Schröter zur Führung, dann Glück ans Alu, dann Kischi auf Lackenmacher, den Gebhardt stark hält. Huth macht dann nach der Ecke den Ausgleich. Und dann scheitert nochmal Nankishi an Gebhardt und Ganaus dann im Konter an Hiller. Und man muss sagen, dieses Spiel hätte 60 gewinnen müssen.
Ja.
Sie waren klar die stärkere Mannschaft und hätte Regensburg weitere Punkte verloren, wenn das Spiel ausgegangen wäre, wie es hätte ausgehen müssen. Zumindest meine ich das, würde ich das so sagen.
Ja.
Auch wenn die Schlussphase natürlich dem Jahn gehörte. Der Lackenmacher hat dicke Chancen gehabt. Und
zeigt sich halt, warum der kein Stammspieler mehr ist, ne?
Genau, es kam gerade, ich weiß nicht, ob du die Meldung noch gelesen hattest. Achso, die hatte, natürlich hast du gelesen. Möchtest du das jetzt sagen?
Jesper Verlaat verlängert. Also sein Vertrag verlängert sich. Oder könnte sich verlängern. Das wird dann schweineteuer für 60 München. Den genauen Bericht habe ich noch nicht gelesen, nur diese Meldung.
Ja, das ist erst recht ein bisschen fraglich. Weil 60 weil 60 eigentlich kein Geld hat und jetzt so ein dicke Vertragsverlängerung ist schon mal seltsam.
Ich glaube, das war anders alles geplant.
Das kann sein. Vielleicht war da auch eine Klausel involviert. Weiß ich nicht genau. Ich finde auch, dass Verlaat ist halt nicht mehr der Leistungsträger, der er mal war, ne? Also.
Nö, das stimmt.
Vor ein, zwei Jahren hätte ich vielleicht gesagt, ja, auf jeden Fall, das ist ja das Geld auf jeden Fall wert.
Also zwischen diese Saison ist das nicht.
Ja, aber wer weiß, aber vielleicht.
Aber ganz ehrlich, wer ist denn diese Saison bei 1860 überhaupt so viel Geld wert? Ich finde keinen aus dem Kader diese Saison wirklich überragend.
Das stimmt, ja.
Ist halt eine Saison zum Vergessen.
Ja, auch bei 60 muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht wieder so in den ähnlichen Strudel gerät wie zum Beispiel der MSV. Ne? Man will jedes Jahr irgendwie oben mitspielen, die Saison hat es dann überhaupt nicht geklappt da. Also sonst, ne, die eine Saison hat man dann ganz oben mitgespielt, dann hat man nachgelassen und im Mittelfeld gelandet, jetzt landet man im unteren Mittelfeld. Also würde mich nicht wundern, wenn nach dem Konzept nächste Saison es dann auf einmal gegen den Abstieg geht. Würde mich nicht wundern. Erst recht, wenn die Kassen ganz knapp sind. Und die Liga wird ja auch nicht schlechter unbedingt.
Nein, das ist auf gar keinen Fall.
Wenn zweite Mannschaften kommen, und wahrscheinlich kommen mehr als, kommen sogar mehrere zweite Mannschaften hoch, die bringen immer Geld mit. Die sind immer eine Wundertüte. Ja, kann natürlich eine Bombensaison werden, wie letzte Saison Freiburg 2. Kann eine Scheißsaison werden, wie diese Saison Freiburg 2. Haben wir alles erlebt, kann alles sein. Meistens ist es genau die Reihenfolge. Also erst eine Bombensaison und dann eine Scheißsaison, weil die Spieler dann hochgehen. Ja, muss man mal beobachten. Aber muss man, ich glaube, bei 60 kommt es jetzt sehr auf die Sommerpause an, wie da agiert wird, wie da Transfers getätigt werden. Und ja, ob man sich da, ob man so die Stabilisierung, die man in den letzten Wochen einigermaßen geschafft hat, auch wenn man natürlich jetzt diese Durchstrecke hatte, aber da hat man halt auch gegen Ulm, gegen Dresden, gegen Münster gespielt. Das ist jetzt, ja, sind Spiele, die man verlieren kann, gut gegen Freiburg auch, aber ne?
Ja. Ja,
das muss man vielleicht ausklammern. Wie gesagt, bei 60 ist die Saison vorbei, muss man jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Und der Jan kann nicht gewinnen. Aber 6 Punkte Vorsprung ist dann doch happig. Ja.
Ja, dem habe ich wieder nichts hinzuzufügen. Heute herrscht dann sehr viel Einigkeit.
Dann gehen wir zum nächsten, oder? Bielefeld gegen Essen?
Gerne. Ach, ich darf schon wieder, ne?
Ja.
Ja, 1-1 Endstand. Essen stolpert über Bielefeld im Derby. Und wie das Ganze sportlich konkret aussah, das erzähle ich euch jetzt, denn es ging damit los, dass Putaro an Golz scheitert, der straight in die Sonne guckt, aber den Ball trotzdem stark pariert. Danach ist es erneut Putaro gegen Golz, diesmal trifft allerdings Bielefeld Stürmer. Und alle guten Dinge sind 3, Putaro zieht ein drittes Mal aufs Tor ab, dieses Mal ist Rios Alonso dazwischen, blockt den mit dem Gesicht, liegt auch ein wenig benommen, so sieht es zumindest aus, auf dem Boden, kann danach glaube ich aber weiterspielen. Putaro somit nur bei einem statt potenziell 3 Toren. Dann ist es Leon Schneider, der eine große Chance vergibt, ebenfalls ein Spieler im Dress der Arminen. Und wie so oft, machst du vorne keinen, kriegst ihn hinten, Harenbrock zum Ausgleich, wobei ich da Kersken auch nicht schuldfrei, fehlerfrei sprechen möchte. Ballkott kommt aufs kurze Eck, muss er meiner Meinung nach eigentlich haben. Obus dann mit starkem Solo, in letzter Sekunde kann die Bielefelder Abwehr den aber irgendwie verteidigen. Und Schipnowski hat kurz vor Schluss noch eine Chance, die allerdings auch den Weg nicht ins Tor findet. Somit endet das Spiel 1-1. Essens Träume Richtung Relegationsplatz schmelzen dahin und für Bielefeld ist das ein ganz wichtiger Punkt im Abstiegskampf.
Genau, also das Spiel war so ein bisschen in 2 Halbzeiten grob geteilt. Die erste ging an Bielefeld, die zweite ging auf jeden Fall klar an den RWE. Und irgendwie ist 1-1 ist auch so ein Ergebnis, mit dem beide nicht leben können. Ne? Also
nö. Essen wobei ich vermute,
kann so Bielefeld langsam die Aufstiegsträume. Ja, Essen kann so langsam, ja, das glaube ich auch, kann so langsam die Aufstiegsträume jetzt begraben. Bielefeld, ja, hätte auch lieber einen Sieg, aber natürlich gegen RWE nimmt man den Punkt. Und ich glaube, ja, den nimmt man noch dankend an. Aber zu Hause, ja, wenn man da in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr draus macht, glaube ich, geht man dann mit dem Sieg vom Platz. Und dann hat man erst recht, kann man erst recht einen Haken hinter der Saison machen. Jetzt muss man immer noch mit einem halben Auge auf die untere Tabellenhälfte gucken. Wir gucken nochmal, was Bielefeld für ein Restprogramm hat. Das interessiert mich jetzt nochmal. Also, das Restprogramm.
Das haben wir gefühlt häufiger letztes Jahr geguckt.
Ja, wollte ich jetzt auch nicht bei jedem Team machen, weil es auch irgendwann langweilig wird. Auswärts in Sandhausen, das ist also schon mal nochmal schwierig. Dann zu Hause gegen die praktisch abgestiegenen Lübecker. Dann auswärts in Aue, zu Hause gegen Halle und auswärts in 60. Das klingt mehr als machbar.
Jo.
Also da sehe ich nicht, dass es nochmal anbrennt. Gerade am zweitletzten Spieltag kann man zu Hause gegen Halle spielen. Halle, die dann vermutlich abgestiegen sein könnten. Wenn nicht, uiuiui, dann könnte es nämlich ein richtiges Endspiel werden. Also wenn man da wirklich, wenn die da nochmal rankommen, dann wird es richtig eklig. Ja. Habe ich am 11.05. schon was vor? Mal kurz gucken. Heißt das ESC, ne?
ESC gucken.
Obwohl, das ist 14 Uhr, dann bist du dann wieder da zu Hause. Naja, gut. Könnte ich mir überlegen, ob ich da hinfahre. Fände ich irgendwie cool.
Mog dort.
Wenn es da genug Tickets so gibt. Ja. Und ja, der RWE, wie gesagt, wird jetzt vermutlich langsam, also mit dem Sieg hätte man da jetzt noch Anschluss gehalten an die Top-Plätze. Da hätte man jetzt 54 Punkte. Da wäre alles drin gewesen. Es ist immer noch alles drin, aber jetzt hast du potenziell, du hast das Spiel gegen Saarbrücken, das muss man auch noch bedenken, das Nachholspiel, klar, dass wenn man das gewinnt, was ich aber aktuell nicht unbedingt sehe, weil ich Saarbrücken als aktuell wirklich stärker sehe. Wenn man das gewinnt, ist natürlich noch alles drin. Aber man muss es schon gewinnen. Und wie gesagt, ich bin da aktuell nicht sonderlich optimistisch, was das Spiel angeht.
Der Zug ist abgefahren.
Ja, der Zug ist zumindest, er ist noch in Sichtweite, aber er ist schon am Wegfahren.
Er ist losgefahren.
Ich hab kurz vergessen, dass ich habe auf Saarbrücken auf das Nachholspiel geguckt, aber ich habe vergessen, dass Essen ja natürlich der Gegner ist. Und Essen da als Nachholspiel kurz unterschlagen habe. Aber da muss man das Spiel abwarten. Wie gesagt, auch für Saarbrücken. Wenn Saarbrücken das Spiel verliert, dann ist auch für Saarbrücken vermutlich Ende.
Ja, ja, klar.
Naja, aber wir wollen über das letzte Spiel reden. Nämlich über Freiburg 2 gegen Dynamo.
Ja, erzähl uns gerne was.
Ja, mache ich gerne. Kutschke, ach so, ja. Kutschke wurde ja von Leuten bedroht, was halt auch ziemlich scheiße ist. Ich habe, da muss ich zugeben, jetzt nicht allzu viele Sachen zu gelesen. Ich habe es mitbekommen, aber das war jetzt nicht so der Fokus. Hast du da mehr mitbekommen?
Naja, er wurde halt auf jeden Fall bedroht und hatte ein, zweimal wohl auch Polizei auf Abruf oder in der Nähe. Aber es ist bisher nicht, Gott sei Dank, noch nicht mehr als Bedrohungen passiert. Dresden nimmt die aber ernst und tut alles in der Macht Stehende, um Kutschke und seine Familie da zu schützen. Das ist das, was ich mitgekriegt habe. Ja. Er wollte aber trotzdem spielen. Stand wohl im Raum, dass er nicht mitfährt und nicht spielt. Es wurde ihm wohl angeboten. Kann aber auch sein, dass das nur irgendwas ist, was ich wieder irgendwo halb gar aufgefasst habe. Dann bitte korrigiert mich da. Er wollte aber trotz der Drohungen auf jeden Fall spielen und versuchen, es besser zu machen als sportlich gesehen die Wochen zuvor.
Genau, es ging gut los mit einer Chance von Fana, der stark agiert gegen Lemmer. Dann scheitert Will an Sauter. Zimmer schied mit einem Schuss aus der Distanz mit einem Traumtor. Sauter da chancenlos. Lemmer lässt dann den Bock von Ballmann ungenutzt. Sturm dann aus der Distanz zum Ausgleich. Broll ist auf der anderen Seite chancenlos. Dann Sturm am Tor vorbei. Kutschke scheitert an Fahner und Hermann scheitert nochmal an Sauter. Und das Spiel endet nur 1:1. Zu wenig für die SGD.
Richtig. Und in Dresden kann man so ein bisschen die Aufstiegshoffnungen
begraben, willst du sagen?
Ja.
Nein.
Doch schon. Was den Direktaufstieg angeht, schon.
Ja, das stimmt. 6 Punkte ist hart. Das stimmt. Ich halte dennoch Regensburg immer noch nicht für unanholbar. Ulm glaube ich schon. Ich glaube, Ulm holst du nicht mehr ein als Dynamo. Regensburg halte ich nicht für unanholbar. Du hast eine bessere Tordifferenz und 6 Punkte. Und ich glaube auch nicht, dass die, also gerade wenn Dresden dieses aufholt, wird die Tordifferenz ja nicht schwächer werden als die von Regensburg.
Also Dresden darf sich kein weiteres nicht gewonnenes Spiel erlauben. Ich bin fest davon überzeugt, dass Dresden alle gewinnen muss.
Und alle?
Du musst alle 5 Spiele als Dynamo Dresden gewinnen, um direkt aufzusteigen und parallel hoffen, dass Ulm mindestens 2 verliert.
Regensburg.
Meine ich ja. Das wird nicht passieren.
Wir haben ja schon aufs Restprogramm geguckt. Jetzt bin ich auch immer gespannt. Jetzt ist Pokal für Dynamo. Jetzt noch nicht. Jetzt ist erstmal Heimspiel gegen Viktoria Köln. Ich bin jetzt sage ich es zum dritten Mal, auch wenn Viktoria Köln jetzt gerade ein gutes Comeback geschafft hat. Ich bin der festen Überzeugung, Dynamo wird dieses Spiel gewinnen. Habe ich zwar gegen Freiburg auch gesagt und gegen Saarbrücken, aber also gegen Viktoria bin ich mir wirklich sicher.
Viktoria sind die Comeback-Könige der Liga, ne?
Ist das so?
Vorhin in den Highlights wurde gesagt, 21 Punkte nach Rückstand geholt.
Oh.
Und Halle hat im Gegenzug 30 nach Führung verspielt.
Okay. Ja, Dynamo hat halt ein klares Problem, das sagen wir ja schon seit Ewigkeiten, die machen ihre Dinger nicht rein.
Ja, und das rächt sich am Ende.
Ich glaube, also Viktoria Köln ist auch so eine Mannschaft, gegen die du überraschend auch mal 5-0 gewinnst. Ohne, dass ich jetzt Viktoria Köln ab... Das ist so Viktoria-Spirit. Die verlieren auch gerne mal 5-0. Und ja, es würde mich nicht wundern, wenn Dresden jetzt einfach mal so Ketchup-Flaschen-Prinzip 5-0 gewinnt. Ich rede jetzt natürlich stärker, als sie sind, aber... Ich bin immer noch der festen Überzeugung, wenn alles normal läuft, sollte Dynamo in jedem Spiel gewinnen. Ich bin mir auch, dann kommt aber das Pokalspiel gegen Zwickau. Da bin ich auch gespannt, wie das geht. Ist auch eine Anschlusszeit, sehe ich gerade 20.20 Uhr. What the fuck? Also macht doch gleich 20.27 Uhr.
Nee, das wäre nicht gegangen wegen Ruhestörung.
Aber 20.20 Uhr ist schon irgendwie seltsam.
Ja, keine Ahnung.
Hat Zwickau, haben Zwickaus Flutlichter irgendwie eine Zeitschaltuhr oder so, dass die pünktlich um 10 ausgehen oder so.
Ja, kann sein.
Naja. Und dann geht's eben nach Regensburg auswärts, dass natürlich das Do-or-Die-Spiel wird dann.
Und das Spiel verlierst. Also Dresden muss jedes Spiel gewinnen.
Nee,
um direkt aufzusteigen. Und Regensburg muss mindestens 2 verlieren. Und ich sehe nicht, dass Regensburg
verliert. Ja gut, rechnerisch muss im direkten Duell gegen Dynamo, ne?
Ja, das wäre ein Spiel. Wenn überhaupt. Genau. Und ich glaube nicht mal, dass sie es verlieren.
Also Regensburg.
Weil Regensburg so abgewichst ist.
Na, die verlieren aber, also da sind gerne mal Spiele bei, die sie da abgeben. Also,
ja, aber nicht gegen Dresden. Es tut mir leid, Dynamo kann nur aufsteigen über Relegation. Ulm und Regensburg gehen direkt hoch. Und Ulm als Meister.
Gehe ich ja mit, dass Ulm als Erster jetzt hochgeht.
So, aber Regensburg wird Zweiter. Und wenn Dynamo aufsteigt, dann nur über Relegation. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Sie werden auch nicht Relegation spielen. Sie werden wieder Vierter.
Und ich sage, gut, dann du sagst, ich meine, unsere Wette haben wir abgeschlossen. Ich sage, sie gehen hoch. Für alle, die es mitbekommen haben, wir machen ja einmal gerne eine Kastenbierwette. Ich habe gewettet, dass Dynamo
die hochgehen
aufsteigt,
und ich habe gesagt, dass sie nicht aufsteigen.
Und ich würde, wenn du in die Extreme gehst, dass die werden Vierter. Eigentlich ist mein Extremer unwahrscheinlicher, aber ich sag's trotzdem, ich glaube, dass Dynamo sogar noch Zweiter wird.
Dann setzen wir noch eine Kasten drauf.
Nein, machen wir nicht, weil die Wahrscheinlichkeiten deutlich unterschiedlich sind.
Schade. Aber nee, Dynamo wird nicht aufsteigen. Doch. Münster oder Saarbrücken wird Dritter.
Das kann ja sein.
Und Dynamo wird nicht Zweiter. Das wird Regensburg. Im Pokal werden sie keine Probleme haben mit Zwickau, glaube ich nicht.
Weiß ich nicht.
Sie sich da auch zuletzt schwer getan haben, aber ich glaube, Zwickau werden sie
also
schon schlagen.
Also Dynamo braucht, ist das nee, das Halbfinale ist das, gar nicht das Finale. Den Pokal brauchen sie theoretisch auch nicht, wenn sie
Vierter werden.
Wenn sie Vierter oder besser werden. Also sie haben theoretisch brauchen oder besser.
Nee, sie werden aber nicht besser.
Dann würden sie trotzdem den DFB-Pokal spielen. Das heißt, man kann den Pokal so, ich will nicht sagen, ein bisschen links liegen lassen, aber Liga ist viel wichtiger. Liga ist quasi dasselbe wie der Pokal. Und da wird der Fokus drauf liegen. Ich glaube, du wirst Viktoria Köln schlagen. Und dann im entscheidenden Spiel in Regensburg gewinnen.
Wird nicht passieren.
Wir werden uns da nicht einig.
Nein, werden wir auch nicht. Und einer von uns wird dann in der Folge nach diesem Spiel hier sitzen. Ja, okay, gut, du hattest recht.
Also ich hatte schon, ich musste schon zähneknirschend zugeben, als du hattest du getippt, dass Freiburg, du hast, glaube ich, getippt, dass Freiburg gegen Dynamo gewinnt, ne?
Glaub ja.
Ich gebe dir gebe ich dir trotzdem, dass Dynamo das nicht gewonnen hat. Aber
Wir werden einer von uns beiden, das wird genau so kommen, wird hier dann wird sagen, nach der Folge ja gegen Regensburg sitzen. Okay, scheiße, du hattest recht. Oder ich hab's dir gesagt. Und derjenige, der das dem anderen sagt, der wird es auskosten. Der wird es genießen. Und der andere wird abgefuckt sein davon.
Und da freue ich mich.
Ganz
da
ehrlich, ich, ich werde es nicht sein.
So, das schreibe ich mir auf, das klippe ich. Gut, haben wir den Podcast-Prinzen für diesen Spieltag?
Ich ärgere mich, ne? Ich ärgere mich wirklich.
Wieso?
Weißt du noch, was ich in der letzten Folge getippt habe?
Als Podcast? Auf keinen Fall. Das merke ich mir nie. Das weiß ich nicht mal 10 Minuten, nachdem du es sagst.
Ich habe letzte Woche im Podcast als Podcast-Prinz den Torwart von SC Freiburg getippt. Dann spielen die 1-1 gegen Dynamo, aber dann hat Sauter da 2-3 Szenen drin, wo der echt nicht gut aussieht, weswegen ich ihn nicht nehmen kann.
Ich glaube, ich habe einen.
Ja, sag mal an. Haben wir nach langer Zeit vielleicht sogar denselben?
Das kann durchaus sein. Also, er hat Doppelpack gemacht und deswegen mache ich es kurz. Nach dem Comeback muss man einen von Viktor Köln nehmen.
Ja,
und es ist bei mir und bei dir wahrscheinlich auch Anselm.
Ja, eingewechselt, Doppelpack. Nach Rückstand. Da geht nichts anderes. Hätte Sauter nicht zweimal, wo Fana ihn seinen Arsch rettet, diese zwei Szenen nicht gehabt, hätte ich Sauter genommen, damit ich einfach irgendwann mal Podcast-Prinz treffe. Aber die zwei Situationen, wo Fana ihn da zweimal rettet, einmal am Anfang und einmal relativ am Ende, da kann ich Sauter nicht nehmen, das geht nicht. Stein letzte Woche konnte ich mit gutem Gewissen nehmen, aber Sauter nicht.
Dann lass uns doch tippen.
Ist es schon wieder soweit?
Es ist soweit.
Ja, aber lass vorher mal darauf gucken, wer denn wie getippt hat und ob sich was verändert hat. Denn letzte Woche haben wir ja einen Fehler drin gehabt.
Ja.
Wegen dem Nachholspiel. Erzähl uns doch mal was zu.
Da kann ich nur sagen, auch alle, die mal auf die Tippübersicht klicken, wir wurden darauf hingewiesen, dass durch dieses Nachholspiel, was stattgefunden hat, wir irgendwie 8 Spieltage zurück waren in der Übersicht. Man merkt das einfach nicht, oder wir haben es zumindest nicht gemerkt. Deswegen kann ich nur einen Tipp geben, guckt mal immer oben auf dem Spieltag, welcher da angezeigt wird, kann helfen.
Ja. Richtig. Kommen wir auf jeden Fall zu denen von der letzten Woche. Die Spitzengruppe besteht nach wie vor aus Marcel 1846, RWE Philippe und Preußen Hameln. Stabile 6, 6 und 8 Punkte geholt. Unverändert 390, 386, 384 Punkte. Ich habe stabile 10 Punkte geholt, lief super.
Ich auch.
Bin damit 2 Plätze nach oben auf Rang 33 und habe aktuell 340 Punkte. Sind nur 44 Punkte Rückstand auf Rang 3, also Jungs, macht euch darauf was gefasst, ich komme noch ran. Der Spieltagssieger ist Binko Number One mit 22 Punkten und okay, bockstark. 1-1 bei Dortmund-Ingolstadt richtig getippt, das 1-1 bei Regensburg 60 richtig getippt, das 1-1 bei Arminia Essen richtig getippt, das 1-1 bei Freiburg-Dresden richtig getippt und das 1-1 bei Duisburg-Mannheim richtig getippt.
Ja, weißt du, woran das liegt? Er hat jedes Spiel 1-1 getippt, außer Saarbrücken-Sandhausen.
Ja, da hat er 2-0 getippt, Viktoria Halle hat er, ja, stimmt.
Ja, alle anderen Spiele hat er 1-1 getippt, manchmal bringt das was. Also manchmal einfach jedes Spiel gleich tippen, das ist wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 beim
vielleicht
Lotto.
Vielleicht ein Saarbrücker Fan, weswegen er bei Saarbrücken nicht
gehe ich von aus, ja.
auf Unentschieden getippt hat, sondern für seinen Verein. Du sagst, du hast 10 Punkte geholt.
Ja, bin jetzt auf Platz 73, bin noch 2 Punkte hinter Stahlschwein und 5 Punkte hinter Philipp, also da ist noch alles drin. Ich habe meine Konkurrenten im Auge.
Ja, du bist noch mittendrin in der Verlosung.
Genau. So, jetzt tippen wir aber.
Ja, ganz kurz, für die, die es immer noch nicht wissen. Für den Sieger des Tippspiels gibt es ein Trikot, sponsort bei Marco und mir, plus den Spenden von euch aus dem PayPal-Link. Gerne abchecken, wenn ihr ein bisschen was übrig habt und da ran spenden wollt, dann gerne damit zu. Platz 2 bekommt ein Wimpel seines Wunschvereins, sponsort bei Stahlschwein. Und die Tipps werden heute präsentiert von der DVG als Analyse.
No Werbung.
Sandhausen Arminia, sag an.
Im Gegenteil, ist nicht gut. Sandhausen gegen Bielefeld. 1-1.
2-2.
Okay, dann bist du dann mit Dynamo gegen Viktoria.
1-3.
Also die Quoten sprechen für mich. 1,35er-Quote für Dynamo, ich sehe es ähnlich. Und ich gehe tatsächlich mit einem nicht 5-0, sondern 5-1.
Marco, ich sitze hier nächste Woche und ich lache dich aus, weil ich da richtig
liege. Mach das.
Da werde ich sagen, habe ich doch gesagt.
Ja, oh, das und ist, ich würde sagen, habe ich doch
schon
gesagt.
Das sind schon wieder so Aussagen, die mir voll um die Ohren fliegen können. Ne? Ja. Das sind so Sachen, wenn ich die twittern würde, würden Lesezeichen gesetzt werden.
Ich hab mir ein virtuelles Lesezeichen für den Clip von hin und ich werd lachen. Das werde ich mir merken.
Bin gespannt.
Okay, du bist dran. Nee, ich bin dran.
Halle-Verl.
Boah. 2-2. Das war's für Halle.
Guter Tipp. Aber die verlieren 3-2. Alexander bringt das Ende für Halle.
Dann bist du dann mit Aue unter Haching.
Oh, das ist 1-1.
Ich sag, Haching gewinnt das 2-1.
Es ist so ein Spiel, das ist da. Lübeck-Dortmund.
2-0 Dortmund.
0-4. Ole Pohlmann ist sauer, weil er gegen Ingolstadt nicht getroffen hat.
60 Saarbrücken.
1-2.
Ich sage 1-3.
Hatte ich auch erst überlegt. Ingolstadt Duisburg.
Ja, ich sehe nicht, dass der MSV da irgendwas holt. Ein Tor machen sie, glaube ich. 3-1 Ingolstadt.
4-1. Hatte auch Mannheim, 3-1 zu nehmen.
Mannheim Essen.
1-1.
Mannheim gewinnt das 2-1.
Preußen Freiburg.
Das wird Preußen gewinnen. Ich glaube aber, es wird eng. Überraschend eng. 3-2.
Ich sag klares Ding. 4-0.
Ja.
Ja, 4-0.
Ja, ich habe ja schon gesagt. Achso, ja, du musst sagen Ulm-Regensburg, sorry.
Das Topspiel. Und Ulm krönt sich damit endgültig zum Meister. Ja, rechnerisch nicht, aber für mich, Ulm gewinnt das 3-2.
Ich gehe auch mit, dass sie gewinnen. Und zwar 2-1. Übrigens, wo du gesagt hast, ich sehe nicht, dass Regensburg zwei Spiele verliert. Da siehst du anscheinend schon, dass sie eins verlieren.
Ja, eins.
Ja, und das direkte Duell und dann wäre das halt schon die zwei Spiele, ne?
Eins verlieren sie. Aber zwei verlieren sie nicht.
Ja, gut. Wir sehen das anders.
Und Dresden muss ja im Gegenzug auch erstmal alle fünf gewinnen.
Müssen sie nicht, meiner Meinung nach.
Also drei müssen sie gewinnen, um vorbeizuziehen. Und dann
müssen sie gewinnen, um vorbeizuziehen.
Ja, stimmt, aufgrund von Tordifferenz. Ja, aber dann dürfen die nicht nochmal choken.
Ja, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass sowohl Münster als auch Dynamo als auch Regensburg alle nochmal ein Spiel verlieren. Kann ich mir vorstellen. Heißt nicht, dass das so passiert. So, das sind unsere Tipps. Wen tippst du denn als Podcast-Prinzen?
Ich könnte jetzt Ole Pohlmann nehmen, der ja für Dortmund ein paar Dinger machen wird beim 4-0. Ich könnte Radmatz nehmen von Münster, der beim 4-0 ein paar Dinger macht. Ich nehme aber Cienza.
Dann nehme ich Niklas Hauptmann von Dynamo. Wenn ich 5-1 tippe, muss ich das machen.
Das stimmt.
Und damit sind wir am Ende angelangt.
Correcto mundo.
Ich glaube, ich werde nochmal eine Umfrage starten. Wo glaubt ihr, wo wird Dynamo enden?
Irgendwie zweiter, ja, das wäre mal interessant. Dritter. was ihr so seht.
Genau. Aufstieg, Relegation. Ich weiß noch nicht, wie ich die gestalte, aber fällt mir gleich wohl was ein.
Aufstieg, Relegation und die Option Ligaverbleib gibt es einfach nicht. In Markus' Umfragewelt.
Nein, das war nur Gedankenprozess.
Wir haben ein anderes Demokratieverständnis als Martin Kind.
Genau. Lass uns gerne eine Rückmeldung da. Wir freuen uns immer drüber. Also über Twitter, @DorfVader, @AllAboutSports sind wir da zu erreichen. Über Instagram sind wir auch zu erreichen. 243.podcast. Ja, und sonst könnt ihr uns auch, wenn ich das Spotify-Rückmeldungsfeld mal wieder aktiviere, auch da Rückmeldung geben, vielleicht soll ich das mal wieder tun. Ja, das normalerweise war es immer standardmäßig aktiviert. Irgendwann war es standardmäßig nicht mehr aktiviert und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das zu aktivieren, weil ich dachte, ja, ich habe jetzt keine Umfrage, die ich gerade im Kopf habe. Aber es war halt auch einfach gut, um da, dass da einfach ne, Feedback kommt. Vielleicht sollte ich das mal wieder aufmachen.
Jo. Ja. Wäre ja nicht schlecht.
Schreibt uns gerne, wir antworten gerne, wir hören uns das gerne an. Und dann geht ins Stadion. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also gerade oben, unten auch. Da kannst also wenn es dann noch brenzlig wird, dann wird es dann nochmal richtig haarig. Aber der MSV, mal gucken, wie es da weitergeht, ob da jetzt endgültig die Lichter ausgehen, ob man sich da nochmal irgendwo ranklammern kann. Und diesmal hat die letzten Worte Jonas.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Im Endeffekt nur das, was Marco schon gesagt hat, ergänzend, geht ins Stadion, supportet euren Club. Wenn ihr keinen Profi-Club gucken wollt am Wochenende, also nicht im Stadion, dann geht zu eurem Dorfverein, der braucht das auch und die Leute machen das ehrenamtlich und super gerne. Schaut da also mal vorbei, von mir bleibt dann nur zu sagen, bis hoffentlich nächste Woche, bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, bleibt sportlich und ciao, ciao.